Ja, wir werden jetzt dann weiter im Jesaja-Buch lesen. Wie die Bibel mithaben, lesen werde ich das aus der Elberfelder Übersetzung, damit wir in unsere Bibel auch folgen können. Zu diesem Kapitel, glaube ich, ist es ganz wichtig, von letztem Mal den einen Vers zu lesen aus Kapitel 5. Vers 24, weil der ist, glaube ich, ein einleitendes Wort für dieses Kapitel. Darum, wie des Feuers Zunge die Stoppeln verzehrt und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Morder werden und ihre Blüte auffliegen wie Staub, denn sie haben das Gesetz des Herrn der Heerscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Also eine Gerichtsbotschaft, und das erklärt uns dann auch später, was hier geschieht im Kapitel 6 und was das für eine Berufung war für Jesaja, als er die Herrlichkeit Gottes sieht. Das ist eins, wir werden gleich lesen, das ganze Kapitel, Kapitel 6, werden die Herrlichkeit Gottes, beschreibt Jesaja, wie er sie sieht, wie das geschieht, dass Gott ein Bote sucht, und Jesaja sich anbietet, und was der Inhalt dieser Botschaft sein wird, die er dann verkündigen soll. Und er wird Verstockung der Herzen verkündigen. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Gehe hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zu öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinthe und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same ist sein Stumpf. Der hatte eine schwere Aufgabe bekommen. Mitten in der Zeit, wenn wir hier die Zeit mit betrachten, das ist das feindliche Land, das jetzt auch das Nordreich Israels schon zu dieser Zeit, als Jesaja diese Worte bekommt, praktisch in der Verschleppung ist. Samaria ist praktisch umsiedelt, vermischt mit anderen Völkern, die das Nordreich Israel, das gibt es nicht mehr. 721, 722 ist diese Tragödie, da ist Jesaja schon Prophet. Danach, als sie, worüber Jesaja dann spricht, es ist ja noch das Juda da, das südliche Teil Israels, dann kommt schon ein anderer König, weil das Assyrische Reich ist dem Babylonischen Reich gewichen in dieser Zeit. So wie das auch Daniel später deutlich beschreibt, dass diese Reiche einer dem anderen folgen werden. Und dieses babylonische Reich war dann auch schon der ausführende Kraft von dem Gericht Gottes. Das, was hier angesprochen wurde, angefangen hat. Angefangen hat, sage ich deswegen, weil die Jünger, die Apostel und Jesus selber verwenden diese Worte von Jesaja auf eine weitere Zeit. Sie verwenden die auf ihre Zeit und auf die Zukunft. Und deswegen war diese babylonische Wegführung von der Prophetie Jesajas hier nicht nur ein Moment der Geschichte, wo das dann auch wirklich so passierte. Es kam ja so, dass die in drei Etappen sozusagen auch das Juda, also das südliche Reich, das Israel, das eigentliche, weggeführt haben. Und Jerusalem ist gefallen, 586 vor Christus. Und dann gab es drei Wegführungen, wie er hier auch sagt. Und wenn ein Zehntel von den Leuten hier noch bleiben wird, dann ist das immer noch zu viel. Dann werde ich immer noch Verwüstung schicken. Und das Land wird ganz verwüstet, verlassen, verödet werden. Und das ist ja dann auch wirklich in der späteren Zeit, so wie Jesus das auch anwendet auch alles so geschehen. Deswegen war das nicht nur eine Prophetie für das babylonische Reich, dass sie kommen würden und das Land hier vernichten würden, sondern es war die weite Sicht für die Verstockung der Herzen der Menschen, wenn der Messias kommen würde, als Jesus da war, würden die Herzen der Menschen verstockt. Sie haben ihn nicht angenommen. Und darauf bezieht sich Jesus später, aber wir werden das doch genauer betrachten. Wir kommen jetzt zu dem Bild, zu dem, was Jesaja hier sieht. Und eins ist ja immer wieder eine Frage und die wird auch bleiben, dass man sagt, warum ist seine Berufung erstmal in Kapitel 6? Warum ist das nicht am Anfang von seinem Dienst? War er nicht schon Prophet? Und da gibt es einige Versuche, das zu erklären, wie das sein kann, dass vielleicht das Kapitel 6 nur so in den Schriften von Jesaja so verfasst wurde, aber dass es der Anfang seines Dienstes war. Die anderen meinen, dass das vielleicht doch eine gar nicht so sehr die direkte Berufung zum Propheten ist, sondern zu dieser besonderen Berufung. Weil es ist nicht oft, und Jesus und die Jünger zitieren ja auch nur Jesaja als einen Propheten der Verstockung. Ein Prophet, der nicht aufmacht die Augen der Menschen, sondern zumacht. Und deswegen für diesen besonderen, schweren Dienst, glaube ich, war das eine zweite Berufung von Jesaja, nicht als grundsätzlich zum Propheten, sondern zu einem Propheten, der die Herzen verstockt. Und das war, glaube ich, ein schwerer Dienst. Auch für ihn ein sehr belastender Dienst, weil als er erst gesagt hat, ich will gehen und auch alles schon feststeht, dann fragt er doch noch, Herr, wie lange? Weil das schlimm war, weil das keine leichte Botschaft war. Und so kommt hier auch wieder der Gedanke, in Kapitel Vers 13 über den Überrest. Das heißt, es wird noch wieder was werden, aber es wird eine große Verstockung geben. Und er bringt ja das Beispiel von dem Baum und sagt, wenn man die absägt, dann fallen die und dann ist der Baum tot. Aber der Stamm hat noch Leben in sich und der wird noch einen Trieb bringen. Und so lesen ja wir das später auch bei dem Apostel Paulus, so die ganze Erklärung. Römer Kapitel 9 bis 11 ist ja die Geschichte Israels nochmal aufgearbeitet. So glaube ich, war das eine Berufung zu diesem besonderen Dienst und deswegen auch auf dieser Stelle. Wen sieht Jesaja hier? In diesem Gesicht, in dieser Vision. So, die Vers 5 sagt sehr deutlich, dass er auch dadurch so erschüttert ist, dass er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den Herrn, den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. So wie wir das im Johannesevangelium erklärt bekommen, ist das, was Jesaja hier sieht, wahrscheinlich doch die Herrlichkeit des Herrn und nicht seine Majestät in der Form, wie Jesus mal sagte und wie das auch im Johannesevangelium steht. Niemand hat jemals Gott gesehen. Und das ist der Grundsatz. Und das, denke ich, müssen wir hier auch so verstehen. Weil als die Aposteln sich auf dieses fortberufen, als Jesus dieses Wort zitiert, dann sagt er in Johannes 12, 41, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes. Und in dem Judentum wird das als die Shechina erklärt. Also das sind sehr unterschiedliche Offenbarungen der Herrlichkeit Gottes. Die haben unterschiedliche Bilder dann, aber sie sehen immer etwas von dem Verborgenen, was man so normalerweise als Mensch gar nicht sehen kann. Das sind Offenbarungen der Gegenwart Gottes. Das hat Hesekiel erlebt, das hat Daniel erlebt. Und wir lesen, dass Daniel danach wochenlang krank ist, als er das sieht. Dass das auch körperlich ihn so mitgenommen hat, dass er ihm das sehr erschütterte und sehr nah gegangen ist. So können wir sagen, es ist die Gegenwart Gottes, die Jesaja hier sehr stark erlebt. Und nicht, dass wir das so in dem absoluten Sinne sehen sollen, weil das, glaube ich, der Grundsatz der Bibel steht, dass niemand jemals Gott gesehen hat, außer der eingeborene Sohn, der aus dem Schoß oder im Schoß des Vaters ist. Und somit wird das hier auch so diese Herrlichkeit Gottes gewesen sein. Wenn wir uns dann fragen, welcher Tempel ist das, den er hier sieht, dann das weiß man auch nicht. Er beschreibt es nicht genauer. Man sagt, vielleicht ist er während dem Gottesdienst im Tempel gewesen und hat dieses Bild gesehen. Oder auch außerhalb, so wie Johannes das später im Buch der Offenbarung, wird er einfach in den Himmel mitgenommen und Johannes sieht den himmlischen Tempel, auch mit ähnlichen Bildern. Oder Hesekiel sieht den Tempel auch sozusagen aus der Vogelperspektive nicht direkt da im Tempel anwesend. Auf jeden Fall, Jesaja darf nicht im Allerheiligsten sein. Er ist kein Priester und das ist nie geschehen, dass da ein anderer Mensch reingegangen ist. Somit hat er diese Schau eines Tempels und ihm wird Gott immer größer. So wie wir die Beschreibung haben von dem Tempel im Himmel, da sieht, wie gesagt, Johannes ähnliche Bilder. Gott auf dem Thron, das hat ihn so mitgenommen, das hat ihn so berührt, das hat in ihm genau das auch hervorgebracht, was gottesfürchtige Menschen bei so einem Erlebnis auch wahrnehmen. Auf einmal, sagte er, fühlte der Saum seines Kleides den ganzen Raum. Saum ist ja das, was abschließt. Die Schneider wissen das. Das näht man um und hat doppelt durchgenäht. Das ist der Saum, das ist Abschluss. Und auf einmal ist dieser Abschluss nicht mehr ein Abschluss, sondern erfüllt, erfüllt, erfüllt. Da ist für nichts mehr Platz. Es ist alles gefüllt. Gott ist groß. Gott ist allmächtig. Gott ist, füllt alles. Und dann merkt der Mensch auf einmal, welchen kleinen Raum, was er überhaupt ist und wo er hier hingehört. Ich glaube, wir haben diese Erfahrungen auch im Glauben, dass in vielen Bereichen des Glaubens werden ja wir mitgenommen. Als Entscheidungsträger, als Glaubende, als die, was empfinden, denken, wahrnehmen. Aber Geschwister, irgendwann gibt es doch, glaube ich, Momente in unserem Leben, wo wir merken, wie nichtig das alles ist und wie groß Gott ist. Und wenn auf einmal er alles füllt und alles ist und seine Größe uns auf einmal ganz anders wahrgenommen wird und wir da gar nicht mehr da sind, weil alles Gott füllt, dann glaube ich, merken wir, wir sind gar nicht mehr so bedeutend. Wir werden kleiner, wir merken, wir sind unrein. Jesaja findet hier Buße, als er Gottes Größe erlebt, als er Gottes Größe wahrnimmt. Gott erfüllt alles. Die Seraphim, die Engel, die hier erwähnt werden, es gibt keine Bibelstellen mehr, wo die Engel so einen Namen tragen, außer nur auf dieser Stelle. Und ja, Max, ja. Die Seraphim sind hier die Throndiener des heiligen Israels. Und das, sagt man, kommt von dem hebräischen Wort brennend. Und so sind das auch die Engel, die sozusagen für die Reinheit zuständig sind. Die Cherubime, sowie die dann auch öfter in der Bibel als besondere Engel, die auch am Tempel dienen, uns begegnen. Das sind, sagt man so, mehr die Verteidiger der Gerechtigkeit Gottes. So wie im Paradies steht so ein Cherub mit dem flammenden Schwert und bewahrt den Weg zum Baum des Lebens, damit der Mensch nicht unsterblich wird, damit er erlösend bleibt, damit er erlöst werden kann. Und so sind hier die Seraphime die Diener der Heiligkeit Gottes. Das erlebt Jesaja hier und besonders berührt ihm die Heiligkeit Gottes. Wie gesagt, er ist schon Prophet, aber diese Erfahrung, die reinigt ihn nochmal. Er empfindet Schuld, so wie wir die auch im Leben empfinden. Und gläubige Menschen ist das nicht fremd. Wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn Schuld auf einmal anders sich anfühlt als normal. So, mein Vater sagte mal, dass ihm ein Zitat von Spurgeon so lange irgendwie bewegt hatte. Er sagt, ich habe bei ihm gelesen, der schreibt, wie Menschen sind unsere Sünden gewöhnt wie unsere Kleider. Wir laufen mit denen rum und spüren die nicht. Das ist normal. Aber auf einmal in diesem Erfahrung erlebt er ganz was anderes. Er sagt, wehe mir. Ich vergehe und ich bin sündig. Und er ist ein gläubiger Mensch. Er ist keiner, der jetzt nicht Worte Gottes bis jetzt geredet hat. Aber er merkt auf einmal, meine Lippen, die haben nicht unbedingt immer richtig über Gott gesprochen. Und ich glaube, uns ist das so wichtig, Geschwister, dass wir diese Erfahrung nicht verlieren, nicht aufgeben durch eine Selbstberuhigung oder durch Erklärungen, die uns nicht wirklich weiterhelfen. Ich glaube auch die Predigt am Sonntag, das sind Sündenerkenntnis. Daraus wollen wir nie wachsen. So lehrte Herr Jesus auch in dem Gebet und etliche Mal, vielleicht entfernen wir uns vielleicht doch zu weit von diesen Erfahrungen, dass wir mal wirklich spürbar Buße tun können. Und wenn das nicht da ist, Geschwister, das ist auch eine Frage sicher, Das kenne ich so aus der Seelsorge. Da sagen Menschen, ich verstehe das ja schon. Das muss ich ändern. Das ist eine Sünde. Aber ich finde keine Reue. Das berührt mich nicht. Was soll ich machen? Ich sage dann Buße tun. Buße tun ist denken, ändern. Ohne dass du weinst oder was bereust. Aber denke anders, denke richtig. Das ist Buße tun. Dazu ruft die Bibel uns auf. Und wenn du das jetzt auch Kopf nennst, dann ist es eben dein Kopf. Aber das Herz kommt. Buße tun, umdenken, richtig denken. Aber wie viel Gnade ist das, wenn wir auf einmal mit unserem ganzen Sein, mit unserem Sinnen, mit unserem Herzen, mit unserem Gefühl, da auf einmal mitgehen können, so wie der Jesaja hier. Ist auch nicht jeden Tag bei ihm gewesen. Und solche Erfahrungen, wie der hier macht, Geschwister, die sind auch nur, die können wir zählen in der Bibel, wie oft das war. Das hat nicht jeder Mensch. Aber ich glaube, wir merken, wir wissen das doch, was das ist, wenn das reinigende Wort und die Größe Gottes uns berühren. Wie dann auf einmal wir dankbar werden, dass Vergebung da ist, dass Reinigung da ist, dass Reinigung möglich ist. Petrus schreibt in seinem Brief, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Deswegen, Geschwister, wir müssen nicht alle das Gleiche erleben. Die erlebten Zeugnisse in der Heiligen Schrift, die geben uns genug, um das, was wir brauchen, in der Frömmigkeit, in der Glauben, in der Nachfolge zu leben, zu haben. Und ich glaube, das merken wir auch, dass diese Zeugnisse der Heiligen Schrift, wie viel Kraft die haben. Ich würde erstmal um Erlaubnis bitten, wenn ich dein Zeugnis erzählen kann von letztem Mal. Sie sagt, ich war im Hauskreis. War das schon lange nicht gewesen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass mir sowas passieren kann. Da war auch nichts Besonderes. Der Bruder hat einfach einen Bibeltext gelesen. Und ich konnte nicht mehr aufhören mit weinen. Das berührt uns. Gottes Wort berührt Menschen. Und dann erleben wir solche Reinigung. Ich vergehe, ich bin unrein. Und wenn wir noch die Lippen hier erwähnen, es war ja jetzt auch sehr gerade in dem Gebet der Jungschar. Jakobus sagt ja sogar, wenn es jemand gibt, der nicht mit den Lippen sündigt, dann ist das ein vollkommener Mensch. Weil ich glaube auch, Geschwister, wenn wir die Sünden lesen, die wir oder uns erinnern, die Sonntag im Text waren, dann sagen wir vielleicht doch nicht. So bin ich nicht. So was mache ich nicht. Aber die Lippensünden, das sind so die Sünden der frommen Menschen, scheint mir so. Damit wird so viel gesündigt. Das gehört so zu unserem Kreis. Das ist so, schlimm ist es, denke ich, weil Jesus sagt, Lippen sind ja nur Werkzeuge. Das ist immer da. Das Herz ist das. Und dann kommt das da raus. Und deswegen ist das auch so schlimm. Weil das Herz ist des Menschen. Und deswegen sagt Jesaja hier, die sind unrein. Paulus schreibt für junge Männer. Haben wir junge Männer? einen wichtigen Grundsatz fürs Leben und sagt, die jungen Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre, Unverfälschtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit er von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Reden, damit wir nicht alles verscherzen. Reden, damit nicht alles, ja, verspielt wird mit dem Reden. Der Engel nimmt Kohle vom Altar. Das ist der Ort, wo Vergebung geschieht. Da wird Sühne gebracht. Das muss immer gereinigt werden. Und das wird gereinigt mit den Werkzeugen des Altars. Der Auftrag von den lesen wir jetzt in Vers 8. Henry, kannst du weiterschalten? Wie geht das nicht? Ja. Und ich hörte die Stimme des Herrn, er sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Interessant ist hier auch, dass hier wieder die Mehrzahlform gewählt wird von dem fragenden Gott. Und er fragt, wer wird für uns gehen? So für die messianische Juden ein ganz wichtiges Wort. Die Dreieinheit wird hier schon wieder erwähnt, so wie bei der Schöpfung. Lasset uns Menschen machen. Also, und weil es ja auch ein Geheimnis bleibt, Geschwister, wir können ja das auch nicht erklären, aber das ist ja so auch eins, was die Juden ihren Brüdern, den messianischen Juden, so vorwerfen, dass sie sich hier in eine große Irrlehre begeben haben. Aber Dreieinheit Gottes ist von Anfang an in der Bibel sichtbar, präsent, ohne dass es dieses Wort da gibt, aber es bleibt ein für menschlichen Verstand unerklärliches Geheimnis. Es ist ein Gott und doch ist seine Dreieinheit im Vater, Sohn und Heiligen Geist immer wieder sichtbar. Und es bleibt hier auch nicht bei der Vergebung. Jesaja ist hier offen zum Folgen, zum Dienen, zum Nachfolgen. Und so hat der Bruder Weber das auch in seinen Ausführungen erwähnt, dass der Graf von Zinzendorf mal durch so ein Erlebnis zum Dienst gekommen ist, dass an einem Gemälde so diese Worte standen vom Maler, der hat es einfach noch dazu geschrieben, als er den gekreuzigten Christus als dargestellt hatte, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das hat ihn so mitgenommen. Die Berufung ist hier eine besondere Sendung, Vers 9. Und er sprach, gehe hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Ich würde gerne auf diese Stelle noch ein bisschen länger stehen bleiben. Und wir werden das lieber dann für die, nicht die kommende, aber danach in der Bibelstunde, glaube ich, dass wir das nochmal fortsetzen. Ja, dann weiß nicht, wie wir das jetzt empfinden. Es ist sehr hilfreich, sogar für diese Texte zu verstehen, Geschwister. Wir haben ja als gläubige Menschen auch oft eine Anfechtung, und die ist oft, weil die wirklich oft ist, auch bei jungen Menschen, habe ich irgendwann mal die unvergebbare Sünde begangen, dass ich den Heiligen Geist gelästert habe. Dieser Text hilft uns hier, das Ganze zu verstehen, was Verstockung ist, wann sowas geschieht, zu wem das gesagt wurde und wie diese Worte zu verstehen sind im Matthäus-Evangelium, wo Jesus diese unvergebbare Sünde erwähnt. Die hat was mit diesem Text zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, doch ganz wichtig, dass wir das noch einmal im Zusammenhang sehen. Und ja, der Überrest ist da, Geschwister. Wir leben in einer Zeit, wo das Land Israel nicht mehr eine Öde ist, wo Menschen zurückkommen. Wir leben in einer Zeit, wo die sich überhaupt angefangen haben, wieder zu bekehren. Die Statistik sagt, dass es keine gläubige Juden gab, viele hunderte Jahre. Nicht so wie jetzt. Jetzt kennen wir das anders. Die bekehren sich. Und deswegen, bei einem gläubigen Juden habe ich gelesen, dass er schreibt, und so können wir auch Luther verstehen, warum der auf einmal so sozusagen in diese Verachtung der Juden mit eingestiegen ist. In ganz Europa gab es eine Erweckung. Menschen fassten durch das Evangelium das Wort Gottes. Es gab einen Aufbruch, aber kein einziger Jude bekehrte sich. Und das konnte er nicht verstehen. Und er sagt, es müssen doch ganz schlimme Menschen sein, wenn das Evangelium ihre Herzen nicht berührt. Es war die Verstockung. Das liegt gar nicht an den Menschen. Deswegen, wenn Gott uns Buße schenkt und uns zum Leben ruft, das ist unbegreiflich kostbar und teuer. Und dafür wollen wir ihm danken. Ich werde noch beten.